Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.3.3 Soziale Kompetenz. In der Alltagspsychologie wird angenommen, dass es so etwas wie eine soziale Kompetenz gibt, nämlich die Fähigkeit, gut mit anderen Menschen zurechtzukommen und dass diese Fähigkeit klar abgrenzbar sei von den bisher diskutierten intellektuellen Fähigkeiten. Soziale Kompetenz, manchmal auch soziale Intelligenz genannt, ist ein komplexes Fähigkeitskonzept, weil es aus zwei Komponenten besteht, die miteinander wenig korreliert sind. Durchsetzungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, die eigenen Interessen gegenüber anderen zu wahren, und Beziehungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, positive Beziehungen mit anderen einzugehen und aufrechtzuerhalten. Sozial kompetent ist, wer beide Fähigkeiten hat und so in der Lage ist, zwischen seinen eigenen Interessen und den Interessen anderer ein balanciertes Verhältnis herzustellen. Rücksichtsloses Durchsetzen eigener Ziele geht langfristig auf Kosten positiver Beziehungen zu anderen und ist deshalb sozial inkompetent. Umgekehrt ist auch die Tendenz, es anderen immer recht machen zu wollen, kein Zeichen sozialer Kompetenz, weil sie langfristig zur Selbstaufgabe führt. Soziale Kompetenz korreliert mit Intelligenz und dem Big Five-Faktor Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, weil sie durch spezifische intellektuelle Fähigkeiten gefördert wird. Einfühlungsvermögen in andere, auch soziale Sensitivität oder Empathie genannt, und umsichtiges Lösen sozialer Konflikte, eine spezielle Form der Problemlösefähigkeit. Da soziale Kompetenz eine wichtige Dimension der Persönlichkeitsbeurteilung im Alltag ist, ist sie gut in der Alltagspsychologie repräsentiert. Beispielsweise ließen Amelang et al. 1989 Versuchspersonen einzelne Handlungen in konkreten Situationen auflisten, die typisch für soziale Kompetenz sind, wobei soziale Kompetenz durch 10 Eigenschaften beschrieben wurde, zum Beispiel Menschenkenntnis, Fähigkeit mit Menschen umzugehen, andere Menschen beeinflussen können. Die erhaltenen 124 Handlungen wurden von einer zweiten Gruppe von Versuchspersonen danach beurteilt, wie gut sie soziale Kompetenz charakterisieren. Die folgenden 5 Handlungen erhielten die höchsten Werte. Ein Beispiel. Sozial kompetente Handlung. Er konnte seinen Vorgesetzten, der sich sonst nie etwas von seinen Mitarbeitern sagen lässt, bei einer Entscheidung umstimmen, indem er ihm zunächst vermittelte, dass er seine Autorität und Kompetenz anerkennt. Als er merkte, dass sein Freund sich unter den vielen ihm unbekannten Personen unsicher fühlte, begann er mit ihm ein Gespräch und versuchte dabei, andere Personen mit einzubeziehen. Als jemand unfreundlich zu ihm war, lächelte er ihn an und versuchte, mit freundlichen Worten die Situation zu verändern, was ihm auch gelang. Er half ihr über die schwierige Situation hinweg, indem er ihr klar machte, dass sie fähig war, die Schwierigkeiten zu meistern. Er fand in fremder Gesellschaft sehr schnell Kontakt, indem er sich mit jedem ganz unvoreingenommen unterhielt. Beispiel Ende. Eine dritte Gruppe von 119 Versuchspersonen schätzte sich in solchen Items ein und wurde von jeweils 3 Bekannten auf ihn ebenfalls eingeschätzt. Das Selbsturteil und das mittlere Bekanntenurteil korrelierten zu Punkt 40, ein im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsbeurteilungen noch akzeptables Ergebnis. Darüber hinaus wurden auch Aspekte der verbalen Intelligenz und der abstrakt-theoretischen Intelligenz der Versuchspersonen beurteilt. Alle 3 Fähigkeiten wurden in getrennten Faktorenanalysen für die Selbst- und Bekanntenurteile als Faktoren wiedergefunden. Tabelle 4.9 im gedruckten Buch zeigt den Zusammenhang zwischen den Faktorenwerten des Selbst- bzw. Bekanntenurteils. Es wird deutlich, dass die 3 Intelligenzaspekte von den Urteilern übereinstimmend unterschieden werden konnten. Da soziale Kompetenz zumindest in Persönlichkeitsbeurteilung als einheitlicher, von intellektuellen Fähigkeiten deutlich unterschiedener Faktor repräsentiert ist, hat es immer wieder Versuche gegeben, soziale Kompetenz durch geeignete Testverfahren zu erfassen. Dabei werden seit Thorndike 1920 zwei Aspekte sozialer Kompetenz unterschieden: soziale Sensitivität und soziale Handlungskompetenz. Definition: Soziale Sensitivität bedeutet, wie gut man andere versteht. Soziale Handlungskompetenz bedeutet, wie gut man schwierige soziale Situationen meistern kann. Definition Ende. Die obigen Beispiele typischer sozialkompetenter Handlungen machen deutlich, dass eine hohe Handlungskompetenz meist eine hohe soziale Sensitivität erfordert. Die Umkehrung gilt nicht, denn es ist durchaus denkbar, dass es Menschen mit hoher sozialer Sensitivität gibt, die diese Fähigkeiten nicht in kompetentes Handeln umsetzen können, zum Beispiel, weil sie dazu zu ängstlich sind. Tests zur Erfassung der sozialen Sensitivität, auch Empathie genannt, sind meist so aufgebaut, dass versucht wird, die Fähigkeit zu erfassen, Gedanken, Gefühle und Absichten anderer in sozialen Situationen korrekt zu deuten. Die Situationen werden durch Zeichnungen, Fotografien, akustisch oder verbal vorgegeben. Diese Tests korrelieren typischerweise untereinander nur gering, dagegen relativ hoch mit dem IQ, aber nur gering bis gar nicht mit bekannten Beurteilungen der sozialen Kompetenz. Auch Versuche, die soziale Sensitivität durch korrekte Beurteilungen kurzer Videoclips zu erfassen, ergaben nur minimale Korrelationen mit anderen sozialen Sensitivitätstests. Diese und andere Versuche, ein einheitliches Konstrukt der sozialen Sensitivität in der Tradition der klassischen Intelligenzforschung durch Testaufgaben zu erfassen und dadurch soziale Kompetenz unabhängig vom IQ vorherzusagen, müssen heute als gescheitert angesehen werden. Möglicherweise gibt es keine einheitliche Eigenschaft der sozialen Sensitivität, sondern mehrere relativ unabhängige Eigenschaften, die hier eine Rolle spielen und die in unterschiedlichen sozialen Situationen unterschiedlich relevant sind. Die mangelhaften Korrelationen mit globalen Beurteilungen, vor allem der fremdeingeschätzten sozialen Kompetenz, können darauf zurückgeführt werden, dass eine hohe soziale Sensitivität eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung für sozial kompetentes Handeln ist. Zur Erfassung der sozialen Handlungskompetenz werden drei ganz unterschiedliche Strategien verwendet: Lösen hypothetischer sozialer Probleme, Selbstbeurteilung sozialer Fertigkeiten, Beobachtung der tatsächlichen Handlungskompetenz in inszenierten Situationen. Die erste Strategie besteht darin, dass schwierige soziale Situationen verbal oder durch Videoclips gezeigt und Lösungsvorschläge der Versuchspersonen erfragt werden. Was würden Sie tun, wenn Sie in Situation X wären? Es handelt sich also um Tests zum sozialen Problemlösen. Ähnlich wie bei Tests zur Erfassung der sozialen Sensitivität korreliert auch die Leistung in diesen Tests zu hoch mit Intelligenz. Die Korrelation mit Intelligenztests sind meist genauso hoch wie die Korrelation der Tests untereinander. Dies könnte an der Tatsache liegen, dass solche Tests ja gar nicht sozial intelligentes Handeln in realen Situationen erfassen, sondern hypothetisches Handeln in hypothetischen Situationen. Dies wurde auch in dem Versuch deutlich, im Rahmen der Personalauswahl Videoclips zur Erfassung der verkäuferischen Fähigkeiten und der Teamfähigkeit von Mitarbeitern einer Bank zu erfassen. Die Clips zeigten typische Situationen, die entsprechende Anforderungen stellten. Zum Beispiel zeigte ein Clip die Beratung eines unkonventionell gekleideten jungen Mannes, der einen Kredit für seinen Urlaub aufnehmen wollte. Punkte gab es für die Situationsbeschreibung und Vorschläge für adäquateres Verhalten, die von den Getesteten jeweils kurz frei beschrieben wurden. Zwar erwies sich das Verfahren als reliabel, mehrere Clips zur selben Fähigkeit bildeten eine intern konsistente Skala und trennscharf. Die Korrelation zwischen verkäuferischen Fähigkeiten und Teamfähigkeit war niedrig. Aber beide Verfahren korrelierten beim Vergleich von 9 verschiedenen Kompetenzkriterien am höchsten mit Kognitionsaufgaben. Und die Korrelation mit der verkäuferischen Fähigkeit in einem Rollenspiel, in dem die Getesteten ein Gespräch mit einem fiktiven Kunden führen sollten, war nahe null. Bei einer zweiten Strategie werden soziale Fertigkeiten sowie andere Persönlichkeitseigenschaften in einem Fragebogen selbst beurteilt. Ein Beispiel ist das Interpersonal Competence Questionnaire, ICQ. In seiner deutschen Version von Riemann und Allgöwer 1993 werden 5 Skalen unterschieden, die niedrig bis mittelhoch positiv miteinander korrelieren. Tabelle 4.10 im gedruckten Buch zeigt die Korrelation der Skalen mit den selbstbeurteilten 5 Hauptfaktoren der Persönlichkeit, NEO-FFI. Es wird eine ausreichende diskriminante Validität deutlich. Das heißt, die verschiedenen Kompetenzskalen zeigen unterschiedliche Beziehungen zu den Big 5. Cunning 2006 fand bei Anwärtern für den höheren Polizeidienst biografische Validitätshinweise, wie zum Beispiel Korrelation mit der berichteten Übernahme von Führungsrollen in Jugendgruppen oder der Schulklasse. Die Korrelationen waren jedoch niedrig und oft nur wegen der großen Stichprobe überzufällig. Der Median der Korrelationen betrug nur 0,10. Paulus und Martin 1988 schlugen einen alternativen Zugang zur Erfassung sozialer Kompetenz durch Selbstbeurteilung vor. Sie gingen von der Überlegung aus, dass hohe soziale Kompetenz die Fähigkeit erfordert, je nach Situation unterschiedliches Verhalten an den Tag zu legen. So erfordern manche Situationen zum Beispiel dominantes Auftreten, andere hingegen große Zurückhaltung. Wer durchgehend dominant oder durchgehend submissiv auftritt, ist weniger kompetent, als wer über beide Fähigkeiten verfügt und sie situationsgerecht einsetzt. Zur Messung dieser Eigenschaft der interpersonalen Flexibilität ließen sie Versuchspersonen einschätzen, wie weit sie sich für fähig hielten, 16 sehr unterschiedliche Verhaltensweisen in sozialen Situationen auszuführen. Zum Beispiel, wie weit sind sie fähig, dominant aufzutreten, wenn es die Situation erfordert. Das Selbsturteil und das mittlere Urteil von 3 Bekannten über interpersonale Flexibilität korrelierten 0,50 miteinander, was auf eine mittelhohe Validität der Selbstbeurteilung hinweist. Aber auch dieser Ansatz kann nicht das grundsätzliche Problem umgehen, dass es sich nur um Beurteilung und nicht um direkte Beobachtung der sozialen Kompetenz handelt. Die dritte Strategie der Erfassung sozialer Handlungskompetenz vermeidet die Probleme von Selbstbeurteilung, indem reales soziales Handeln in inszenierten Situationen im Labor oder Feld beobachtet wird. Dieser Ansatz wird zum einen in klinischen Studien verwendet, in denen es darum geht, fehlende soziale Fertigkeiten aufzubauen. Wie nehme ich Kontakt mit einem Fremden auf? Wie gehe ich mit Kritik um? Wie kann ich in einfachen Interessenskonflikten meine Interessen wahren? Hier gab es vor allem in den 1970er und 1980er Jahren eine florierende Forschung zur Entwicklung standardisierter Situationen, die Aufschluss über Defizite in derartigen sozialen Fertigkeiten geben. Für die Erfassung sozialer Handlungskompetenz im Normalbereich sind derartige Verhaltenstests aber nicht gut geeignet, weil sie zwar zwischen niedriger und durchschnittlicher Kompetenz differenzieren, nicht aber zwischen durchschnittlicher und hoher Kompetenz, da die Situationen zu einfach gestaltet sind. Sie erreichen bei weitem nicht den Schwierigkeitsgrad der oben aufgeführten Beispiele sozial kompetenten Handelns. Für die Praxis. Inszenierte soziale Situationen werden im Rahmen der Personalauswahl verwendet. Zum Beispiel Gruppendiskussionen, Rollenspiele und Präsentationen. Siehe Kapitel 4.3.5. Bei der Gruppendiskussion wird einer Gruppe von Teilnehmern eine gemeinsam zu lösende Aufgabe gestellt. Zum Beispiel, welcher von 5 Mitarbeitern, zu denen Informationen gegeben werden, soll in einen Fortbildungskurs geschickt werden. Nicht die vorgeschlagene Lösung interessiert, sondern wie sich die Teilnehmer im Verlauf der Diskussion verhalten. Jeder Teilnehmer wird von mindestens 2 trainierten Beobachtern eingeschätzt, spätere Vorgesetzte, andere Führungskräfte oder Psychologen. Manchmal auch von den anderen Teilnehmern. Entweder werden Globalurteile der Kompetenz abgegeben oder besser Urteile über spezifische Kompetenzen wie zum Beispiel hört zu, lässt andere ausreden, meldet sich häufig zu Wort, die dann anschließend gewichtet und gemittelt werden. In Präsentationen soll sich der Teilnehmer den anderen vorstellen oder einen Kurzvortrag über ein vorgegebenes Thema halten. In Rollenspielen werden berufsrelevante Situationen simuliert, zum Beispiel ein Verkaufsgespräch zwischen Käufer und Kunde oder ein Gespräch eines Vorgesetzten mit einem Mitarbeiter, dessen Leistung in letzter Zeit stark abgefallen ist. Bei ausreichendem Training der Urteiler und situationsadäquater Beurteilungsdimensionen lassen sich bei allen diesen Aufgaben Korrelationen zwischen den Beobachtern um Punkt 50 erreichen. Bei Mittelungen über drei Beobachter also eine ausreichende Reliabilität von Punkt 75. Für die Praxis Ende. Das Hauptproblem dieses Ansatzes für die Untersuchung sozialer Kompetenz ist, dass die Beurteilung innerhalb einer Situation hoch zwischen den verschiedenen Beurteilungsdimensionen korrelieren. Innerhalb einer Beurteilungsdimension jedoch nur gering zwischen den Situationen. Pro Situation lassen sich kaum mehr als zwei Faktoren unterscheiden, auf denen die Urteile variieren. Selbstvertrauen und Freundlichkeit in der Präsentation bzw. Durchsetzungsfähigkeit und Kooperativität in der sozialen Interaktion. Und selbst diese beiden Dimensionen sind durchweg positiv korreliert. Zwischen den Situationen korrelieren aber die Beurteilungsdimensionen nur gering. Hier zeigt sich wieder einmal die starke transsituative Inkonsistenz von Eigenschaften. Was unter sozialer Intelligenz, besser sozialer Kompetenz verstanden wird, hat mit Intelligenz also wenig zu tun. Es handelt sich vielmehr um zwei unterschiedliche Konstrukte, soziale Sensitivität und Handlungskompetenz, wobei Handlungskompetenz besser beurteilbar und beobachtbar ist als soziale Sensitivität. Abschnitt 4.3.4 Emotionale Kompetenz. Eng verwandt mit dem Konzept der sozialen Kompetenz ist das von Salloway und Mayer 1990 formulierte und von dem Journalisten Goleman 1995 propagierte Konzept der emotionalen Intelligenz. Hierunter verstanden diese Autoren die Fähigkeit zum Umgang mit eigenen Emotionen und den Emotionen anderer. Diese Fähigkeit ist ähnlich breit angelegt wie Intelligenz, bezieht sich also nicht nur auf soziale Situationen und ist von grundlegender Bedeutung für psychische Gesundheit und befriedigende soziale Beziehungen, insbesondere in der Arbeitswelt und im Umgang mit Familienmitgliedern und Freunden. In der neueren Fassung von Mayer et al. 2000 werden vier Fähigkeitsbereiche unterschieden. Wahrnehmung von Emotionen bei sich und anderen, emotionale Expressivität, Förderung des Denkens durch Emotionen, Verstehen und Analysieren von Emotionen, Regulation von Emotionen. Zur Erfassung dieser Fähigkeiten schlugen Mayer et al. 2000 die Multifactor Emotional Intelligence Scale vor. Später, von Mayer et al. 2003, weiter differenziert zum Mayer-Salloway-Caruso Emotional Intelligence Test. Es werden hypothetische emotionale Situationen geschildert und zu jeder Situation mehrere Antwortalternativen zu möglichem Verhalten in der Situation vorgegeben, von denen die Befragten die kompetenteste wählen sollen. Kritisch ist anzumerken, dass die Validität des abgefragten Verhaltens für die tatsächliche Emotionsverarbeitung unklar ist, die Skalen oft nicht ausreichend reliabel sind, die durch Faktorenanalyse bestimmte Struktur des Tests nicht der theoretisch postulierten Struktur entspricht und die Autoren selbst festlegen, welches Verhalten als kompetent anzusehen ist. Zu erwarten ist, dass Fragebogenmaße der emotionalen Intelligenz den kompetenten Umgang mit Belastungen vorhersagen. Belege hierfür fehlen aber dann, wenn tatsächliche Belastungen untersucht werden. Ganz im Gegenteil fand eine umfangreiche Studie, dass der MSCEIT positiv mit dem Anstieg der berichteten Belastung und gar nicht mit der Leistung unter Stress korrelierte. Van der See et al. 2002 definierten emotionale Intelligenz als Fähigkeit, eigene Emotionen und die Emotionen anderer zu erkennen, angemessen zu interpretieren und mit ihnen angemessen umzugehen. Ein Itempool aus 85 Items wurde durch eine Faktorenanalyse auf drei Faktoren reduziert, die allerdings vergleichsweise wenig Varianz erklärten, 28%, was auf die Heterogenität des Konstrukts hinweist. Empathie, zum Beispiel nimmt sich Zeit für einen Kollegen, der ein Gespräch sucht. Emotionale Kontrolle, zum Beispiel reagiert gelassen auf Kritik. Autonomie, zum Beispiel arbeitet unabhängig und autonom. Autonomie korrelierte Minuspunkt 70 mit Neurotizismus und ist deshalb davon kaum zu unterscheiden. Auch ist unklar, warum Autonomie eine emotionale Fähigkeit sein soll. Die Skalen zur Messung von Empathie und emotionaler Kontrolle korrelierten nahe Null, sowohl bei Selbstbeurteilung als auch bei Fremdbeurteilung. Es handelt sich also um völlig unterschiedliche Konstrukte. Beide Skalen korrelierten gar nicht oder überzufällig negativ mit Intelligenzuntertests. Emotionale Intelligenz erwies sich damit weder als einheitlicher Fähigkeitsbereich noch als ein Merkmal von Intelligenz. Bestenfalls verbleiben damit in dieser Studie zwei Fähigkeitsdimensionen, die den beiden traditionellen sozialen Kompetenzfaktoren soziale Sensitivität und Handlungskompetenz zugeordnet werden können. Bei näherer Analyse zerfallen diese beiden Dimensionen jedoch auch in relativ unabhängige Unterfaktoren. Sie erscheinen nur deshalb in Studien wie der von Van der See et al. 2002 als einheitlicher Faktor, weil die Items nicht systematisch Situationsinhalt und emotionale Qualität variieren. Wer eigene Ängste gut im Griff hat, kann aber erhebliche Schwierigkeiten haben, konstruktiv mit Ärger umzugehen oder umgekehrt. Und wer cool beim Bungee-Springen bleibt, mag dennoch eine mündliche Prüfung am nächsten Tag trotz guter Vorbereitung schweißgebadet und mit zittrigen Knien antreten. Tatsächlich zerfällt emotionale Expressivität, die als ein wichtiger Aspekt emotionaler Kontrolle betrachtet werden kann, bei systematischer Variation der Emotionen in zahlreiche emotionsspezifische Unterdimensionen, die untereinander wenig bis gar nicht korrelieren. Das Konzept der emotionalen Intelligenz ignoriert diese Probleme und suggeriert, dass es eine einheitliche Fähigkeit zum Umgang mit Gefühlen jeder Art gibt. Da vergleichbare Probleme schon seit langem im Bereich der sozialen Kompetenzen bekannt sind, müssen sich Befürworter des Konzepts der emotionalen Intelligenz den Vorwurf gefallen lassen, ignorant zu sein. Das sollte die Psychologie aber nicht davon abhalten, das weite und unübersichtliche Feld der emotionalen Kompetenzen zu bearbeiten, auch wenn schnelle Erträge dort nicht zu erwarten sind. Was derzeit unter emotionaler Intelligenz verstanden wird, hat also mit Intelligenz wenig bis gar nichts zu tun und ist hiermit zum Teil sogar negativ korreliert. Es handelt sich vielmehr um vielfältige emotionale Kompetenzen, deren Konsistenz zwischen verschiedenen Emotionen und Situationen gering ist. Abschnitt 4.3.5 Anwendung Assessment Center. Assessment Center werden in der Personalauswahl und Personalentwicklung vor allem bei der Auswahl und Fortbildung von Mitarbeitern gehobener Position verwendet, um die jeweils interessierenden Fähigkeiten möglichst umfassend und detailliert zu erfassen. Definition: Ein Assessment Center ist eine Sequenz von Situationen, in denen die Teilnehmer alleine oder in Kleingruppen zusammen mit anderen Teilnehmern und Beobachtern Aufgaben bearbeiten, die Aufschluss über arbeitsbezogene Fähigkeiten, insbesondere soziale Kompetenzen, geben sollen. Sie können aber auch Intelligenz- und Leistungstests und Selbstbeurteilungen der Persönlichkeit einschließen. Definition Ende. Charakteristisch für Assessment Center ist, dass viel diagnostischer Aufwand betrieben und Verhalten in sozialen Situationen beobachtet wird. Deshalb dauern Assessment Center viele Stunden bis hin zu mehreren Tagen. Wegen des großen Aufwandes lohnen sich Assessment Center nur für diagnostische Entscheidungen, bei denen Fehlentscheidungen sehr kostspielig sind. Neben den schon vorgestellten Verfahren zur Erfassung sozialer Kompetenzen wie Gruppendiskussion, Präsentation und Rollenspiel enthält ein Assessment Center typischerweise individuell auszuführende Arbeitsproben und Aufgabensimulationen, zum Beispiel Organisations-, Planungs-, Entscheidungs-, Controlling- und Analyseaufgaben. Sehr verbreitet ist zum Beispiel die Postkorb-Aufgabe, bei der es darum geht, mehrere anstehende Aufgaben in eine optimale Reihenfolge zu bringen. Abbildung 4.4 zeigt einen Auszug aus einer Postkorb-Aufgabe. Die zu erledigenden Aufgaben sind so in eine Reihenfolge zu bringen, dass die Erledigung möglichst wenig Aufenthalts- und Wegzeit erfordert. Ergänzt werden können diese Aufgaben durch Leistungstests, die berufsspezifische Anforderungen abtesten sollen. und durch biografische Fragebögen über die bisherigen Ausbildungs- und Berufserfahrungen. Von daher bezeichnet Assessment Center kein einheitliches Verfahren, sondern eine heterogene Klasse diagnostischer Verfahren. Zur Validität der Assessment Center gibt es mehrere Meta-Analysen, in denen die Ergebnisse der vorhandenen Studien gemittelt und so die Aussagekraft des Gesamtergebnisses gestärkt wird. Saunton et al. 1987 analysierten den Zusammenhang des Gesamturteils im Assessment Center mit verschiedenen Kriterien des Berufs- und Fortbildungserfolgs in über 50 Studien. Die wahre, das heißt für Unreliabilität des Kriteriums und Stichprobenverzerrungen durch Varianzeinschränkung korrigierte Validität, betrug im Mittel über alle Studien Punkt 37. Allerdings variierte sie erheblich zwischen den Studien, Standardabweichung Punkt 13, sodass sie wenig aussagekräftig ist. Tabelle 4.11 im gedruckten Buch schlüsselt deshalb die Validitäten nach verschiedenen Kriterien auf. Danach ist die Validität besonders hoch, wenn das Vorgesetztenurteil über das Leistungspotenzial vorhergesagt wird. Es bezieht sich nicht auf die erbrachte Leistung, sondern auf die zukünftig erwartete Leistung. Dass die Vorhersage des Leistungspotenzials besser gelingt als die der tatsächlichen Leistung, wurde auch in späteren Meta-Analysen gefunden. Erklärt wird die Diskrepanz dadurch, dass die tatsächliche Leistung von Umständen abhängt, die teilweise außerhalb der Kontrolle der Mitarbeiter liegen. Zum Beispiel Beitrag anderer Mitarbeiter, Einfluss von Kunden, Ressourcenmangel. Ob objektive Karrieremerkmale wie Gehalt und Zahl der Beförderung oder das Vorgesetztenurteil über Leistung als Kriterium dienen, ist offenbar egal, zumindest nach Korrektur für die Unreliabilität des Vorgesetztenurteils. Bei Aufschlüsselungen nach den Zielen des Assessment Centers schnitten Untersuchungen zur Beförderung besonders schlecht ab. Dies dürfte auch an der unterschiedlichen Qualität in der Durchführung des Assessment Center liegen. Ein Qualitätsrating der Assessment Center, in das Kriterien wie Zahl der Situationen und Beurteilungen und Training der Beurteiler eingingen, ergab eine Korrelation von Punkt 26 zwischen der Qualität und der Validität der Assessment Center. Untersuchungen zu Forschungszwecken, aber auch zu Zwecken der Personalauswahl dürften umfangreicher und sorgfältiger durchgeführt werden als Routineanwendungen zum Zwecke der Entscheidung über eine Beförderung. Worauf beruht die prädiktive Validität der Assessment Center? Diese Frage beleuchtet eine Meta-Analyse von Scholz und Schuler 1993, in der sie Zusammenhänge zwischen der Globalbeurteilung in Assessment Centern und den Beurteilungen des Verhaltens in der Gruppendiskussion und der Postkorb-Aufgabe mit dem IQ, Intelligenztest und Persönlichkeitsskalen, Selbstbeurteilungen untersuchten. Siehe Tabelle 4.12 im gedruckten Buch. Die Korrelationen wurden für die Unreliabilität der korrelierten Verfahren korrigiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Beurteilungen der Gruppendiskussion stark durch den IQ und Selbstvertrauen und Dominanz beeinflusst sind, die wiederum stark mit den sozialen Kompetenzskalen korrelieren. Paradoxerweise zeigten Selbstvertrauen und Dominanz engere Zusammenhänge mit der Leistung in der Postkorb-Aufgabe als der IQ. Und der IQ korrelierte stärker mit der Leistung in der Gruppendiskussion als mit der im Postkorb. Dies weckt Zweifel an dem Sinn der Postkorb-Aufgabe. Hauptergebnis ist, dass das Assessment Center Gesamturteil deutliche Beziehungen zu IQ und sozialer Kompetenz zeigte. Da beide Prädiktoren nur mittelhoch korrelieren, folgt daraus, dass es sich noch besser durch beide Prädiktoren vorhersagen lässt. Dies wirft die Frage auf, ob das Assessment Center gegenüber IQ-Tests und Persönlichkeitsfragebögen inkrementelle Validität aufweist. Das heißt, ob es nach Kontrolle von IQ- und Fragebogenmaßen der sozialen Kompetenz noch einen eigenständigen Beitrag zur Vorhersage des Berufserfolgs liefert. Schuler et al. 1995 führten einen solchen Vergleich durch anhand des vorgesetzten Urteils von Firmenmitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung, wo also hohe Anforderungen an Intelligenz gestellt werden. Ein bemerkenswertes Nebenergebnis war, dass die Validität sich drastisch verringerte, wenn die Vorgesetzten die Mitarbeiter weniger als 2 Jahre kannten. Hier waren offenbar die Vorgesetztenurteile invalide. Bei Mitarbeiterkenntnis von mindestens 2 Jahren wurde das Vorgesetztenurteil von einer optimalen gewichteten Kombination aus Assessment Center, Intelligenztest und Persönlichkeitsfragebögen zu Punkt 57 vorhergesagt. Multiple Korrelation. Von einer optimalen Kombination aus Intelligenztests und Persönlichkeitsfragebögen immerhin zu Punkt 46. Wobei dieser Wert bei Betrachtung von Personengruppen mit größerer Variabilität in Intelligenz noch höher ausfallen könnte. Das Assessment Center liefert also einen zusätzlichen Beitrag, der allerdings nicht dramatisch ist und angesichts des großen Aufwandes nur gerechtfertigt erscheint, wenn die Kosten einer Fehlplatzierung hoch sind. Zu einer noch negativeren Einschätzung von Assessment Centern kamen Schmidt und Hunter 1998, die in einer umfangreichen Meta-Analyse unter anderem den Zuwachs an Validität untersuchten, den Assessment Center gegenüber Intelligenztests liefern. Es wurde lediglich ein Validitätszuwachs von Punkt 51 auf Punkt 53 gefunden. Wie die Studie von Schuler et al. 1995 zeigt, dürfte der Zuwachs durch das Assessment Center dann größer sein, wenn die Variabilität der Bewerber in Intelligenz eingeschränkt ist, weil ein akademischer Abschluss oder ähnliches Voraussetzung für die Bewerbung ist. Gegenüber Intelligenztests kann das Assessment Center also nur dann einen bedeutsamen zusätzlichen Beitrag zu einer validen Kompetenzerfassung liefern, wenn die Intelligenzunterschiede der Bewerber eher gering sind, zum Beispiel bei Akademikern. Ansonsten sind Assessment Center besonders für die Vorhersage des Leistungspotenzials geeignet.